NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Februar 1903. Der Geburtstag des Publizisten Eugen Kogon.
Die Meinungen über ihn gehen weit auseinander. Wer war dieser Mann, der getrieben wurde von den politischen Kämpfen seiner Zeit? Selbst diejenigen, die Eugen Kogon nahestanden, geben ganz unterschiedliche Antworten.
Fragte meinen Sohn, was bedeutet dein Großvater für dich? Dann sagt er, ein Visionär, ein Mann, der immer in die Zukunft blickt. Dann frage ich meine Frau, dann sagt sie, ein Mann, der für Ausgleich ist, dem das Miteinander wichtiger ist als das Gegeneinander. Dann frage ich einen früheren Schüler, dann sagt er, ja, er war ein vehementer Sozialist, der also wirklich alles anders machen wollte. Mir selber, wenn ich mich frage, würde ich sagen, er ist ein Mann gewesen, der die Moral in der Politik wieder einführen wollte.
So sein Sohn Michael Kogon, und er fügt hinzu:
Mein Vater war ungeduldig im Grunde.
Eugen Kogon, heute vor 110 Jahren geboren, ist als junger Mann konservativer Journalist, dann Gegner der Nationalsozialisten, KZ-Häftling, in der Bundesrepublik katholischer Sozialist, überzeugter Europäer, Publizist, Politikprofessor und zuletzt ein zorniger alter Mann. Ein Leben, das schon abenteuerlich beginnt.
Das war sogar ein sehr, sehr schwerer Weg, den er als junger Mensch ging. Er war geboren von einer jüdischen Mutter aus der Ukraine und sie kam schwanger nach München und brachte ihn dort zur Welt und gab ihn sofort in Pflege und reiste sofort weiter nach Genf. Also ich muss, obwohl das meine eigene Großmutter ist, sagen, sie hat sich nicht um ihn gekümmert.
Er wächst auf in einer Pflegefamilie, wird aber schon früh in ein Klosterinternat abgeschoben.
Voll von Idealen, voll von Alleinsein, von Verzweiflung. Wenn die anderen in den Ferien nach Hause fahren konnten, dann musste er im Kloster bleiben. Also diese Zeit hat er ganz sicher als schwer empfunden und er ist in dieser Zeit auch sehr gläubig geworden.
Der Glaube ist ein sicherer Halt. Eugen Kogon fühlt sich berufen.
Niemand hat mir gesagt, was ich werden sollte. Später hat man mir öfter gesagt, also in der Gymnasialzeit, du könntest doch Rechtsanwalt werden, du bist ja sprachgewandt und so. Ich wollte kurioserweise Missionar werden. Ich wollte wirklich aus dem Evangelium heraus, als Christ, als Katholik, wollte ich bekehren.
Den Plan gibt er auf, studiert Nationalökonomie und Soziologie, wird 1927 in Wien Redakteur der katholischen Zeitung Schönere Zukunft. Er ist Pazifist, fühlt sich den Gewerkschaften verbunden, seine Idee von einer gerechten Gesellschaft orientiert sich an der katholischen Soziallehre. Die baut noch immer auf eine mittelalterlich geprägte, festgefügte Ordnung.
Also die Ständestaatsidee war tatsächlich eine Idee von einer autokratischen Regierung, die also über allem thronte und also mit starker, aber gerechter und freundlicher Hand dafür sorgen sollte, dass überall gerechte und gute Verhältnisse und Ausgeglichenheit herrschen sollte. Er dachte tatsächlich, es gäbe auf diese Weise eine Möglichkeit, die Gesellschaft und das Leben überhaupt wieder heil zu machen.
Der junge Eugen Kogon ist kein Demokrat, wie er selber später einräumt.
Wenn ihr etwa an unser Bild, dass man uns beigebracht hat, von der Französischen Revolution denke. Ja, na gut, das waren doch alles Mörder. Und der Liberalismus war des Teufels. Das gehörte zu dem, was man uns indoktrinatorisch beigebracht hat.
Die autoritären Führerfiguren kommen in Europa bald an die Macht. Mussolini in Italien, Hitler in Deutschland, Franco in Spanien. Für Mussolini hegt Kogon gewisse Sympathien. Hitler schätzt er völlig falsch ein.
Aber er dachte immer noch, wie er das nannte, man könnte den Nationalsozialisten christlich taufen, man könnte sie verchristlichen.
Eine Illusion. Bald muss Kogon erkennen, dass Hitler alle politischen Gegner ausschaltet. Spätestens die Ermordung Röhms und der SA-Spitze im Sommer 1934 macht ihn zum aktiven Gegner des Nationalsozialismus.
Das war nicht seine Art, sich zurückzuziehen oder mal irgendetwas zu beobachten. Wenn er erkannt hat, dass etwas falsch lief, dann wollte er eingreifen.
Kogon wird 1934 Vermögensverwalter eines österreichisch-ungarischen Großgrundbesitzers. Er verfügt nun über viel Geld, das er für den Widerstand nutzt.
In allen Ländern um Deutschland herum, das fing also in der Tschechoslowakei an, in Ungarn, Österreich bis zur Schweiz hinüber, unterstützte er deutsche Emigranten, die gegen Hitler waren.
Als das Deutsche Reich dann 1938 Österreich annektiert, steht Kogon längst auf der Fahndungsliste. Er wird festgenommen, bleibt ein Jahr in Gestapohaft und kommt in das Konzentrationslager Buchenwald. Die Mitgefangenen des konservativen Kogon sind zumeist Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten. Aber sie eint, dass viele von ihnen damit rechnen müssen, hingerichtet zu werden, auch Eugen Kogon.
1943 sollte ich dann doch liquidiert werden. Wir erfuhren das durch den internen Nachrichtendienst, den die Häftlinge hatten aus der politischen Abteilung. Und da haben mir Kommunisten eine Chance geboten. Zuerst einmal haben sie mich krank geschrieben. Und das ist ja eine der großen Kuriositäten, nicht wahr, dass man, wenn man hingerichtet zu werden, gesund sein muss.
Kogon meldet sich als Schreiber eines gefürchteten SS-Arztes, der mit Impfstoffen gegen Fleckfieber experimentiert. Er gewinnt das Vertrauen des Mediziners, ohne seine Überzeugung zu verleugnen.
Und am dritten Tag hat er mich gefragt, was sind Sie eigentlich? Und da habe ich nach einer kurzen Atempause gesagt, jedenfalls kein Nationalsozialist. Das hat ihm offensichtlich imponiert. Na, was sind Sie dann? Sag ich, das ist schwer zu erklären. Ich bin, was den Menschen betrifft und seine Natur, konservativ. Ich bin, was die gesellschaftlichen Verhältnisse betrifft, ziemlich revolutionär.
Aber Eugen Kogon muss weiterhin den Abtransport nach Auschwitz fürchten.
Da war er schon so weit, dass er gesagt hat, ah gut, dann schreiben Sie mal ein Telegramm an das SS-Führungshauptamt in Berlin. Und da hat er diktiert, und dass ich so einer der wichtigsten Chemiker sei für die Produktion von Fleckfieberimpfstoff für die kämpfende Truppe der Waffen-SS und was weiß ich alles. Also ungeheure Lügnerei. Und die funktioniert. Am nächsten Tag kam das Telegramm, Liquidation Häftling 9093, das war damals meine Nummer, bis siegreiches Kriegsende aufgeschoben.
Als Schreiber des SS-Arztes gelingt es ihm nun seinerseits, Häftlinge vor dem sicheren Tod zu bewahren. Sein Sohn Michael Kogon?
Zum Beispiel Stefan Essel, einen französischen Diplomaten, der so bekannt geworden ist durch seine Schrift Empört euch. Er hat ihm das Leben gerettet.
Kogon überlebt die Lagerhaft dank glücklicher Zufälle, aber auch, weil er nie aufgab.
Er überstand sie, genau wie andere, nur als intakte, starke Persönlichkeit. Menschen, die Angst hatten, konnten diese Verhältnisse kaum überstehen, außer wenn sie enormes Glück hatten. Aber Menschen, die ein Ziel hatten, die etwas erreichen wollten, die wussten, das darf man nicht zulassen. Man darf nie aufgeben und man muss zusammenarbeiten. Wenn man dieses Bewusstsein hat, dann kann man das überstehen.
Unmittelbar nach der Befreiung 1945 drängen ihn die Amerikaner, seine Erfahrungen zu protokollieren.
Als die anderen noch gar nicht aus Buchenwald raus durften, hat man mich schon nach Weimar gebracht und hat gesagt, nun schreiben Sie mal nieder, was Sie erlebt haben, wie das eigentlich war. Es konnte sich ja kaum jemand vorstellen.
Daraus entsteht sein Buch Der SS-Staat. Es erscheint 1946 und wird eines der meistgelesenen politischen Bücher in der Bundesrepublik. Es ist keine persönliche Abrechnung, vielmehr eine kühl sezierende Bestandsaufnahme der NS-Vernichtungspolitik. Der Humanist Kogon will aufklären, nicht verklären.
Nichts war mir ferner und nichts verabscheute ich mehr als ein Kriegervereinsdasein mit Erinnerungen beim Biertisch.
Kogon kehrt zurück in ein demoralisiertes und zerstörtes Deutschland, aber er begreift die Katastrophe als Herausforderung.
Ich war entschlossen, als wir überlebt hatten und herauskamen, in die Zukunft zu leben. So also sind wir aus dem Lager heraus mit dem festen Willen, ein neues Deutschland, natürlich nicht ein Teil Deutschland. Niemand von uns war auf die Idee gekommen, das könnte geteilt sein. Und ein neues Europa von Deutschland aus mitzuschaffen.
Kogon versteht sich jetzt als Christ und Sozialist, gehört zu den Begründern der hessischen CDU, obwohl er niemals Parteimitglied wird. Er arbeitet mit an der hessischen Landesverfassung, die eine Verstaatlichung der Schlüsselindustrien vorsieht. Gleichzeitig begründet er zusammen mit dem Publizisten Walter Dirks die Frankfurter Hefte, eine Monatszeitschrift für Kultur und Politik.
Wir hatten enormes Echo. Die Ausbreitung hat ja nur gelitten unter dem Mangel an Papier.
Bereits 1946 können 75.000 Exemplare unter schwersten Bedingungen verkauft werden. Die Frankfurter Hefte begleiten dann die Anfänge der neuen Bundesrepublik. Ihr Grundsatz?
Arbeit am Bewusstsein der Zeit, Arbeit am Gewissen der öffentlichen Meinung, sagen, was ist.
Und es gibt viel zu sagen. Für Eugen Kogon schlägt die junge Bundesrepublik einen falschen Kurs ein. Was ihm nicht passt, steht jetzt in den Frankfurter Heften. Michael Kogon?
Es gab verschiedene Entwicklungen, die ihn gestört haben. Also zunächst mal, dass die Entnazifizierung misslungen war. Dass es immer mehr alte Nazis auch in bedeutenden politischen Stellungen gab. Und dann die Einbindung unter Adenauer von der neuen Bundesrepublik in das westliche System. Er dachte eine Zeit lang ja auch, Deutschland könnte vielleicht neutral sein. Er hat sich ja anfangs sehr gegen die Remilitarisierung Deutschlands gewendet.
Eugen Kogon sitzt zwischen den Stühlen. Die DDR-Presse beschimpft den Katholiken und demokratischen Sozialisten als Kettenhund der Wall Street und Kommunistenfresser. In der Bundesrepublik wird er respektiert, aber immer weniger gehört. Soziale Utopien haben es schwer in der neuen Wohlstandsgesellschaft. Der Lebensstil im Wirtschaftswunderland verbittert ihn.
Und dann aber auch dieser Mentalitätswandel, dass er gemerkt hat, viele Deutsche wollen eigentlich gut leben und nicht mehr. Er sprach dann also vom Kommerzdeutschen und er sprach davon, dass die Deutschen werden alles haben, nur nichts zu sagen.
Eugen Kogon wird 1951 Professor für politische Wissenschaft an der Technischen Hochschule Darmstadt und er mischt sich weiter ein, als Publizist, als Redner. Er kämpft für Chancengleichheit, als kaum jemand den Begriff kennt. Er engagiert sich gegen die Notstandsgesetze.
Es könnte uns passieren, dass wir im Kampf gegen die Totalitären selbst alle Freiheiten und alle Werte verlieren, für die wir arbeiten, für die wir leben, für die wir kämpfen wollen.
Jede neue Aufgabe reizt ihn. So übernimmt er 1963 die Moderation des ARD-Fernsehmagazins Panorama und muss nach einem Jahr seinen Job wieder aufgeben, gedrängt von konservativen Kräften, aber auch enttäuscht von den begrenzten Möglichkeiten des Fernsehens. Er notiert:
Die wichtigsten Themen lassen sich nicht präsentieren, weil sie nicht durch Bilder dargestellt werden können. Wie sollte man Adenauers Unvermögen zeigen, das Volk moralisch zu beeinflussen?
Der stets korrekt gekleidete Professor sympathisierte mit der Studentenbewegung. Später unterstützte überzeugte Europäer die Ostpolitik von Willy Brandt. Eugen Kogon arbeitet sich ab an seiner Utopie einer sozialen und humanen Gesellschaft.
Dann kam also eine Aufgabe zur anderen. Immer mehr Institutionen, immer mehr Personen wollten etwas von ihm. Ständig musste er reden, ständig übernahm er neue Funktionen. Er hatte alles erreicht, was er wollte, und gleichzeitig war er verloren, weil er das nicht mehr bewältigen konnte.
Seine Frankfurter Hefte stellen 1984 mit nur noch 2000 Abonnenten ihr Erscheinen ein.
Ich blicke ein wenig ich kann nicht leugnen, mit Traurigkeit, ein wenig resigniert zurück. Denn die Vorstellungen, die wir hatten, wenn sie auch utopisch waren, waren von produktiver Utopie. Wir meinten, die Erfahrungen seien so entsetzlich gewesen, dass der Impetus, der Wille, nicht wahr, nun wirklich eine neue Gesellschaft zu machen und besser miteinander zu leben, dass dieser Wille sich hätte durchsetzen müssen. Das kann man nicht sagen.
Im Alter ist er ein enttäuschter Humanist, ein erschöpfter Intellektueller, zutiefst unzufrieden mit dem Erreichten, wie auch sein Sohn Michael bestätigt.
Ich glaube nicht, dass man sagen kann, er hat sich arrangiert. Das würde zu weit gehen. Das hat er nicht. Das war auch nicht seine Art. Er hat eher resigniert. Er hat gemerkt, also dass die Art von Welt, wie er sie sich vorgestellt hat, ist nicht zustande gekommen. Sie wird zu seinen Lebzeiten auch nicht zustande kommen. Und er ist eigentlich am Ende seines Lebens eine Art von relativ tiefer Depression verfallen. Das war sehr schade.
Vielleicht ist das der Preis für ein lebenslanges und unnachgiebiges Engagement, das er einmal so beschrieben hat.
Ein Dominikaner, einer meiner Erzieher, der hat zu mir als Abiturient schon gesagt: Eugen, wenn du hinausgehst ins Leben, bitte lass nicht die Fahne sinken, außer du bist der Überzeugung, dass die Sache, die du vertrittst, falsch ist. Und das habe ich mir gemerkt.
Eugen Kogon stirbt am 24. Dezember 1987 in seinem Haus in Falkenstein bei Frankfurt.
Im Zeitzeichen erinnerte Jörg Beutner an Eugen Kogon, der am 2. Februar 1903 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.